Willkommen zum Netzpolitik-Podcast. Mein Name ist Markus Beckedahl und mein Gast heute ist Gesine Schwan. Ja, hallo erstmal.
Hallo, Herr Beckedahl.
Sie sind verschiedene Dinge. Sie sind einerseits Rektorin einer Universität.
Gewesen,
okay. Mhm. Und gerade ja, aussichtsreichste Anwärterin auf das Amt des Bundespräsidenten in Deutschland.
Ja, jedenfalls kandidiere ich für dieses Amt,
ja. Ja, genau. Und eines Ihrer Hauptbeweggründe, was ich mal gelesen habe, ist, dass Sie Demokratie stärken wollen, weswegen Sie dafür kandidieren. Könnten Sie mal, so, also das ist eine sehr offene Frage, einfach mal erklären, was bedeutet Demokratie für Sie?
Für mich bedeutet es die politische Form, aber auch die Lebensform, in der die beste Chance besteht, dass Menschen in Würde leben können, in Freiheit ihr Leben bestimmen können, wie sie es wollen. Und da Menschen nicht alleine leben können, sondern immer in Zusammenarbeit und im Zusammenhang mit anderen, ist es eben wichtig, dass die Art, wie man zusammenlebt, kulturell, aber auch die politische Form, so ist, dass diese Freiheit möglichst erhalten wird. Und zwar für alle gleicherweise. Dass es nicht nur für ein paar Privilegierte gut zugeht, sondern dass alle diese Chance auf Würde haben. Damit verbindet sich dieses Leben also mit dem Wert der Gerechtigkeit. Freiheit ohne gleiche Freiheit für alle, also ohne Gerechtigkeit, würde mir nicht reichen, um die Würde der Menschen wirklich lebbar und auch erlebbar zu machen. Und die Demokratie kann das deswegen, meine ich, am besten, wenn sie eine rechtsstaatliche Demokratie ist und auch eine sozialstaatliche, weil sie zum einen als rechtsstaatliche eben den Rechtsstaat verwirklicht und damit eine gute Chance hat, Willkür zu vermeiden. Nicht die Sicherheit, es ist nicht so, dass man einem Rechtsstaat von vornherein immer Recht bekommt oder dass es immer gerecht zugeht, aber dort, wo eben Gewaltenteilung herrscht, und das ist ein Kernelement des Rechtsstaats, da ist es nicht so leicht, willkürlich mit Menschen umzugehen. Also keine Willkür und im Sozialstaat eben auch die Achtung darauf, dass Menschen nicht unter die Räder kommen können. Das ist gleichsam die Norm, das ist das Ziel, das ist eine Art Idealvorstellung, die ich mir mache und die auch mit der Geschichte der Demokratie verbunden ist und die jetzt nicht nur das politische System, Parlament und Regierung und Parteien und so weiter bestimmt und eben Rechtsprechung, sondern auch eine bestimmte, wie wir sagen, politische Kultur, eine Art miteinander umzugehen. Wenn man eigentlich dauernd dem Nachbarn an Schienbein treten will, dann ist das keine gute Voraussetzung für die Demokratie. Man muss schon auch einigermaßen gerecht und respektvoll und so gegenüber den Mitmenschen sein wollen. Und das ist eine politische Form und eine kulturelle Form zusammenzuleben, die sehr schön ist, die aber auch sehr anspruchsvoll ist. Weil Menschen sich zum Beispiel doch auch immer ein bisschen zusammennehmen müssen, weil Menschen solidarisch mit anderen sein müssen und sich nicht einfach den größten Stück Kuchen immer holen dürfen, auch wenn er ihnen eventuell zufallen würde, wenn sie anständig danach schnappen. Und dieser Anspruch, der nun mal von der Demokratie gestellt ist, der wird nicht leicht erfüllt. Das heißt, selbst wenn Demokratie nicht in einer akuten Krise ist, ist sie durchaus immer ein bisschen gefährdet, muss man sich immer dafür einsetzen. Und wie kann man das tun? Schon in nicht so krisenzugespitzten Zeiten war die Erfahrung, dass das Vertrauen der Menschen in die Demokratie, in ihre Institutionen, in Politikerinnen und Politiker sehr zurückgegangen ist. Nicht nur in Deutschland, sondern auch in Westeuropa und auch in amerikanischen, in den Vereinigten Staaten von Amerika. Und da dieses Vertrauen notwendig ist, damit die Menschen kooperieren, damit sie wirklich diese Freiheit so demokratisch leben, ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man Vertrauen in die Demokratie wieder erringt. Das kann man aber nicht durch Zureden oder durch blauen Himmel predigen oder sowas machen, sondern das geht nur, wenn Menschen auch Kontrolle haben, wenn sie sich auch überzeugen können davon, dass das, was da geschieht, richtig ist. Und das wiederum braucht, dass Menschen sich selbst beteiligen an der Politik. Vielfach ist in den letzten 10, 20 Jahren demokratische Politik so ein bisschen wie ein ökonomisches Prinzip gedacht gewesen. Man bietet Politik auf dem Markt an, zum Beispiel, was bieten die Parteien an? Kaufen wir dieses Programm oder kaufen wir es nicht? Auch so in der Sprache der Ökonomie. Und wenn man das so macht, dann kann man eigentlich Demokratie nicht leben. Denn Demokratie lebt davon, dass alle Menschen sich verantwortlich fühlen für ein gutes Gelingen dieses Zusammenlebens. Das kann man nicht einfach so abschieben an irgendwelche Profis, die das dann machen, so wie man, weiß ich, also ein gutes Handwerk den Handwerkern überlässt oder eben eine Ärzten ihre Kunst überlässt. Dieses ist eine ganz wichtige Voraussetzung, dass wir uns alle verantwortlich fühlen, dass wir alle mittun. Und das heißt, dass Demokratie angewiesen ist, wenn ich sage mittun, auf Teilhabe, darauf an den Entscheidungen, die anstehen, teilzunehmen. Natürlich kann jetzt nicht jeder Bürger im Parlament abstimmen. Dazu haben wir die Wahlen und die Abgeordneten im Parlament haben ihre besonderen Kompetenzen. Aber alle Bürger können zum Beispiel sich an der Kontrolle dessen beteiligen, indem sie über Zeitungen, aber auch über die neuen Formen, Internet und so weiter, alles genau durchforsten, was da so gesagt wurde. Und sie können sich auch daran beteiligen, indem sie zum Beispiel in verschiedenen Stadtteilen sich an Bürgerinitiativen beteiligen, Zusammenarbeit organisieren, Integration in Bezirken organisieren, wo Menschen aus sehr unterschiedlichen Ländern zusammenkommen. Also diese Beteiligung ist wichtig und das auch in meiner Sicht jetzt nicht nur außerhalb des Berufslebens, sondern auch im Berufsleben, denn den größten Teil seines Tages verbringen die Menschen, ihres Tages verbringen die Menschen, jedenfalls wenn sie einen Job haben, in diesem Job. Und wenn zum Beispiel in großen Unternehmen die Menschen einfach nur Befehlsempfänger sind, dann können sie nicht die letzten zwei Stunden ihres Tages plötzlich demokratisch, verantwortlich, freiheitlich sein. Es muss also da auch eine Übereinstimmung zwischen den Teilhaberegelungen und Mitbestimmungsregelungen im Unternehmen zum Beispiel und der Demokratie im politischen Raum geben. Das alles hängt zusammen und wir haben nun in unserer akuten Krise doch ein erhebliches Problem. Erstens, weil einfach auch viele Menschen aus der Bahn geworfen werden und wenn sie arbeitslos sind und nichts machen können, dann haben sie auch nicht mehr so die Mittel, sich wirklich zu beteiligen politisch. Aber auch, weil dieses Vertrauen, von dem ich vorhin gesprochen habe, sehr verloren geht, wenn sie den Eindruck haben, sie leben in einem Staat, in einer politischen Form, die ihnen eben die Grundsicherungen, Arbeit, Gesundheit, Bildung nicht liefern. Und da ist es jetzt ganz besonders wichtig, dafür zu sorgen, dass die Finanzmarktkrise und die Wirtschaftskrise sich nicht völlig auswächst, auch zu einer riesigen Vertrauenskrise gegenüber der Demokratie. In der letzten Zeit, weil die Banken und weil Unternehmen immer mehr Vertrauen verloren haben, hat der Staat als Vertreter sozusagen der Menschen und der Steuerzahler plötzlich an Vertrauen gewonnen, aber das muss nicht anhalten. Und wenn jetzt etwa die Arbeitslosenzahlen steigen, und das steht zu befürchten, und wenn der Staat auch nicht alle Unternehmen sanieren kann, das ist auch klar, dass er das nicht kann, kann es gut sein, dass die Menschen sich da auch noch von abwenden und dann entweder wütend sind und rebellieren und sagen, wir können nichts dafür, dass uns hier alles kaputt gemacht worden ist. Und die anderen haben sich bereichert und klagen sogar noch ihre Boni oder sowas ein. Das kann passieren oder sie sind völlig resigniert und das ist auch gefährlich, wenn sie sich einfach zum Beispiel noch depressiver werden. Wir haben jetzt schon die Tatsache, dass die größte allgemeine flächendeckende Volkskrankheit die Depression ist, nicht mehr Herz-Lauf-Krankheiten und auch nicht mehr Krebs, sondern das. Also das ist jetzt ein langer, großer Bogen gewesen, aber ich wollte das im Zusammenhang mal darstellen.
Okay, ja, und ist das, also dieses Demokratieverständnis, ist einer der Beweggründe, warum Sie Bundespräsidentin werden wollen? Und ja, wie würden Sie dieses Amt ausfüllen, um diese Ziele zu erreichen? Mehr Vertrauen wiederum.
Ich würde gerne versuchen, den Bürgern auch die Verfahrensweise, die Funktionsweise dieser Demokratie nochmal näher zu bringen. Auch die Voraussetzungen dafür, dass sie funktioniert. Zum Beispiel jetzt nehmen wir das Beispiel der Boni oder dieser Managergehälter. Diejenigen, die Boni bekommen, die Millionen sogar bekommen zum Teil, obwohl das Unternehmen bankrott eigentlich ist und der Staat eintreten muss, argumentieren ja, dass ihnen das rechtlich zusteht. Natürlich ist es so, dass nicht jede rechtliche Regelung auch als gerecht empfunden wird. Das ist eine schwierige Sache. Aber wenn man meint, rechtliche Regelungen seien eigentlich nur so Zäune, innerhalb deren man im Grunde sich völlig rücksichtslos benehmen kann. Wenn man meint, dass man nicht auch im Geist des Gesetzes handeln muss, dann geht eine Demokratie kaputt. Rechtliche Regelungen allein können das nicht machen. Also man kann nicht mit einem Volk von Egoisten solche Solidarität rechtlich erzwingen. Und auf solche Voraussetzungen dafür, dass unser Zusammenleben gelingt, würde ich gerne aufmerksam machen und zum Beispiel umgekehrt auch zeigen, was alles positiv ist, wenn Menschen wirklich freiwillig sich nachbarschaftlich verhalten, Teilhabe an Entscheidungen ermöglichen oder fördern. Also ich würde auch gerne locken mit positiven Erfolgen. Und das kann man zum Beispiel mit sogenannter symbolischer Politik, also dass man dahin geht, dass man das öffentlich macht und auch immer wieder was Ähnliches, damit es sich einprägt in der Gesellschaft, was da an Positivem geleistet worden ist.
Nun haben Sie gerade erklärt, dass Sie auch diese demokratischen Prozesse ein bisschen offenlegen wollen. Und ich hatte zuletzt die Situation, meine Tante ist etwas älter und betreut aber noch junge Kinder und Schüler ihrer Rentenzeit. Und eines ihrer Kinder dort hat die Frage gestellt bekommen, wie wird der Bundespräsident gewählt und warum wird er nicht direkt gewählt? Yeah. Und sie konnte da nicht auf Anhieb darauf antworten und ich brauchte auch erstmal ein paar Sekunden, um mir ein paar Argumente einfallen zu lassen. Was können Sie dazu? Also können Sie erstmal das Prozedere erklären? Yeah. Wie wird überhaupt der Präsident gewählt und warum wird er nicht vom Volke gewählt?
Ja. Yeah. Also gewählt wird der Präsident von einer sogenannten Bundesversammlung. Das ist eine Versammlung von Abgeordneten, die nur für diesen Zweck zusammentritt. Es ist nicht eine Versammlung, die sonst auch das Jahr übertagt oder sowas. Und sie setzt sich zusammen aus den Mitgliedern des Bundestages. Das sind gegenwärtig 612 Mitglieder. Und aus einer gleichen Anzahl von Mitgliedern der Landtage beziehungsweise von Personen, die von den Landtagen nominiert sind, von den verschiedenen Parteien, sodass die gegenwärtige Bundesversammlung 1224 Mitglieder hat. Das ist nicht jedes Jahr so, also bei jeder Wahl. Das kann auch mehr sein oder weniger. Es hängt ein bisschen von der Veränderung der Bevölkerungszahl in Deutschland ab und so weiter. Die Regel ist jetzt die, dass in den ersten zwei Wahlgängen, man macht einen Wahlgang, und wenn da einer der Kandidaten die absolute Mehrheit aller vorhandenen Stimmen, also aller dazugehörigen Stimmen bekommt, in diesem Fall wären das 613 Stimmen, dann ist die Wahl gelaufen und die Person ist gewählt. Wenn das nicht vorhanden ist, gibt es einen zweiten Wahlgang, dann muss dasselbe gelingen, wieder mit einer absoluten Mehrheit. Wenn das wieder nicht gelingt, gibt es einen dritten Wahlgang, und das war auch in früheren Bundespräsidentenwahlen öfter der Fall. Und da muss die sogenannte relative Mehrheit gewinnen. Das heißt, der faktisch mehr Stimmen hat, oder die Person gewinnt. Es kann immer sein, dass 20 Leute sich auf der Stimme enthalten und dadurch kommt keiner auf die absolute Mehrheit. Das ist erstmal das Verfahren. Und ich werde auch oft gefragt, Bundespräsident soll über den Parteien stehen, warum wird er dann nicht einfach direkt vom Volk gewählt? Der erste Grund ist, dass diejenigen, die das Grundgesetz verabschiedet haben, und das ist unsere Verfassung, nach der auch der Bundespräsident gewählt wird, aus der Erfahrung der Weimarer Republik sich gesagt haben, es ist nicht gut, wenn eine Konkurrenz entsteht zwischen dem Bundespräsidenten und dem Bundeskanzler. In Weimar hat es eine Konkurrenz gegeben zwischen dem Reichskanzler und dem Reichspräsidenten, weil auch der Reichspräsident Aufgaben der praktisch politischen Entscheidungen hatte. Und wenn die dann sehr unterschiedliche Positionen vertreten und der Reichspräsident direkt vom Volk gewählt ist, dann hat er praktisch mehr Gewicht mit allem. Und gerade in der Weimarer Republik ist dieses Gewicht oft gegen die demokratisch gewählte Politik eingesetzt worden, weil die Reichspräsidenten, die Hindenburg zum Beispiel, durchaus noch eigentlich in einer vordemokratischen Kaiserzeit mit einem obrigkeitlichen Staatsverständnis gelebt haben. Dies wollte man auf jeden Fall vermeiden. Deswegen hat im Grundgesetz der Bundespräsident nur kulturelle Befugnisse mit ein paar kleinen Ausnahmen. Er soll jedenfalls nicht konkrete Politik machen. Er soll nicht entscheiden, wie hoch die Steuern sind oder ob sie erlassen werden, sondern er soll die kulturellen Voraussetzungen, die Einstellungen zur Demokratie stärken. Er soll den Menschen Vorschläge machen für die Orientierung, für die Zukunft. Er soll schwierige Fragen aufwerfen, immer unabhängig von den Parteien, aber nicht gegen die Parteien. Wenn er nun direkt gewählt würde, würde er ein ganz anderes Gewicht bekommen und die Gesellschaft würde eigentlich erwarten, das ist jetzt ein zweiter Bundeskanzler. Der muss jetzt auch entscheiden. Wir haben ihn nun schon direkt gewählt und soll er auch entscheiden, wie wir, weiß ich, Atomkraft ja oder nein oder sowas. Das ist aber gar nicht in seiner Kompetenz. Das kann er gar nicht. Er hat auch gar nicht die Menschen oder die Parteien oder die Koalitionen dafür zur Verfügung stehen. Und das kann dann leicht dazu führen, dass so ein Bundespräsident entweder, weil er eine große Autorität hat, den Bundeskanzler oder die Bundeskanzlerin einfach beiseite stellt. Und das ist nicht gut fürs politische System. Also kann also praktisch die Legitimation von demokratischer Politik unterminieren. Oder wenn das nicht aufgegriffen wird von der demokratisch legitimierten Politik, dann wird der Bundespräsident unwichtig und dann unterminiert er sein eigenes Amt, weil er nicht mehr gehört wird. Aus all diesen Gründen bin ich der Meinung, man soll bei der jetzigen Definition bleiben. Ich halte sie für sehr richtig und gut durchdacht. Allerdings wird dieses Potenzial, was ein Bundespräsident hat, das nicht handfeste entscheiden ist, aber doch starker kultureller Einfluss, Aufwerfen von Themen und so weiter, dieses Potenzial wird oft nicht genügend eingeschätzt, vielleicht auch nicht immer genügend ausgeschöpft. Und das ist das Potenzial, was mich interessiert. Ich glaube, dass man da eine Menge machen kann und das würde ich gerne tun.
Ja, schauen wir mal. Also von mir aus gern, aber ich darf nicht mitwählen. Sie haben eben angesprochen, dass das Vertrauen in die Demokratie immer weiter sinkt. Also es gibt ja teilweise erschreckende Umfragen, wo man sich manchmal fragt, an welche Alternativen denken die Menschen. Wie kann man denn das Vertrauen, oder also Sie haben auch festgestellt, es gibt der Vertrauensverlust ist da. Gleichzeitig habe ich manchmal das Gefühl, dass für viele Menschen es eher ein Parteienverdruss ist, anstatt ein Demokratieverdruss. Teilen Sie das?
Die Einschätzung?
Genau.
Ja, ich glaube auch, dass es nicht ein allgemeiner Politikverdruss ist, sondern oft eine Aversion gegen die Parteien. Nun ist da schon vom Namen der Parteien her und dessen, dass sie parteilich agieren, der Verdacht, die arbeiten nur für sich, die arbeiten nicht fürs Gemeinwohl. Das ist zum Beispiel ein Punkt, den man sich genau angucken muss, denn wir wollen ja keine Einheitspartei, die dann sozusagen fürs Gemeinwohl arbeitet. Das sind so typische Reflexe von Obrigkeitsstaaten oder Diktaturen, dass sie sagen, wir wollen eben nicht einzelne Parteien, die nur für ihr Partikularinteresse arbeiten, sondern wir wollen eine alles übergreifende Partei. So in revolutionären Situationen passiert das oft. Aber in Wirklichkeit ist das keine Partei, die dann das Gemeinwohl vertritt, sondern da ist irgendeine Clique, die dann das Sagen hat und dann ist die Macht konzentriert, dann kann man nichts mehr machen. Also unterschiedliche Parteien, die auch parteiliche, genauer gesagt perspektivisch unterschiedliche Entwürfe machen dafür, wie wir Politik betreiben, sind unterschiedliche Programme, unterschiedliche Vorschläge, sind notwendig und legitim in einer parlamentarischen, einer freiheitlichen, einer rechtsstaatlichen Demokratie. Und parteilich muss da nicht heißen, oder da soll auch gar nicht heißen, dass sie also nur an die Hälfte der Bevölkerung denken oder ein Viertel, die sie gerade wählen, sondern eigentlich vom Grundgesetz her sollen sie Programme für die gesamte Gesellschaft machen, sollen sich an Gemeinwohlvorstellungen orientieren, aber sie machen das eben aus einer bestimmten Perspektive, seien es Werte oder auch bestimmte traditionelle Anhängergruppen, für die sie das auch mitmachen. Das ist die Idealform. De facto, wenn eine Demokratie lange bestanden hat und es viele verschiedene Koalitionen zwischen den Parteien gegeben hat, ist es ja oft so, dass die sich gar nicht immer so unterscheiden. Vor allen Dingen nicht die größeren Volksparteien. Und damit sie aber dann als unterschiedlich erkennbar sind, da profilieren sie sich oft zum Beispiel in Wahlen, aber gar nicht so sehr in der Sache, sondern in den Personen. Und da auch nicht mal richtig ehrlich in den Personen, sondern indem sie sich gegenseitig ankarren. Das hat die Bevölkerung nicht gerne, weil sie findet das unseriös und das führt nicht weiter. Also es ist nicht leicht, die Partei so zu handhaben, wie die Verfassung sie will, mit durchaus unterschiedlichen Schwerpunkten, die liberale Partei vielleicht mehr mit Schwerpunkt auf der individuellen Freiheit, konservative CDU-Partei vielleicht eher eben Schwerpunkt auf Erhaltung dessen, was wir bisher haben, Sozialdemokratie mehr im Schwerpunkt auf Gerechtigkeit, Grünen auf Umwelt, Linke, muss man auch gucken, sagen wahrscheinlich auch Gerechtigkeit. Also dies ist das Idealbild, aber de facto kommen dann oft einfach nur Unterschiede und in der öffentlichen Debatte wird dann dem parteipolitischen Gegner als mich unterstellt. Jeder kann durchschauen, dass das eine dumme Polemik ist. In Wirklichkeit ist es anders. Und da hat die Gesellschaft die Nase voll von. Und deswegen ist es natürlich sehr wichtig, dass Wahlkämpfe und sowas intelligent geführt werden. Allerdings muss die Gesellschaft selbst auch mit dafür sorgen, dass zum Beispiel Politikerinnen und Politiker, die das gerne machen wollen, auch Gehör finden. Denn da gibt es manchmal so eine Spaltung, die Menschen, und oft wird das auch in den Medien dann vorgetragen, sagen, wir wollen nicht diese Schaukämpfe und wir wollen nicht diese billigen Versprechungen, die ihr nachher nicht einlöst und sowas alles. Auf der anderen Seite, wenn dann Versprechungen kommen, die für das individuelle oder partikulare Wohl günstig sind, typischerweise Steuersenkungen, dann sind sie darauf wieder ansprechbar. Und zugleich wollen sie, dass das Schwimmbad aber gut renoviert wird und dass wir gute Schulen haben und so weiter. Da sind auch oft Widersprüchlichkeiten in der Gesellschaft. Und ich denke, das durchaus vorhandene Engagement für Politik muss man ein Stück weiter treiben. Ich würde mich gerne als Bundespräsidentin daran beteiligen, dass man immer wieder zeigt, es gibt Dilemmata, wo man nicht den Kuchen essen und behalten kann. Es gibt Notwendigkeiten, man muss nicht immer ganz schnell sich entscheiden, aber dann doch an einer Stelle sich zu entscheiden. Und man muss wissen, in der Politik geht es um eine Sache, die uns alle betrifft, für die wir alle verantwortlich sind. Das ist so ein wichtiger Satz für mich.
Jetzt treten Sie für die SPD an und sind wahrscheinlich auch SPD-Mitglied.
Ja, von daher.
Die SPD hat in den letzten paar Jahren wahrscheinlich so die Hälfte ihrer Mitglieder verloren. Auch der CDU geht es jetzt nicht so gut. Sind Volksparteien noch ein Modell für die Zukunft oder wird sich das alles noch weiter ausdifferenzieren, so der Wettbewerb zwischen den Parteien?
Naja, es kann schon sein, dass sich das noch weiter ausdifferenziert, denn die großen Volksparteien, die den Anspruch erhoben haben, sehr unterschiedliche Milieus unter einem Dach jeweils zu vereinigen, hatten in früheren Zeiten traditionelle Anhänger, die über die Familientradition, die regionale Tradition, Dorftradition, was auch immer, Stadttradition, so einen festen Wählerstamm hatten. Und dann kam nochmal das eine oder andere dazu. Das hat sich grundlegend geändert. Die Menschen sind immer mehr Wechselwähler geworden und eine große Partei kann jetzt nicht einfach ein Stammkapital bauen. Darüber hinaus ist die Gesellschaft selbst immer differenzierter geworden und die Menschen finden sich nicht automatisch unter einem Dach zugehörig. Und da sie auch nicht arbeiten in den Parteien, entsteht auch nicht dadurch so eine Identifikation. Also das spricht eher dafür, dass man kleineren Gruppen die Chance gibt, sie haben übrigens dasselbe im Gewerkschaftslager. Ich habe gerade gesehen, dass bei der Bahn eine neue Gewerkschaft gegründet hat, die sich aber insbesondere um die Aktien kümmern will. Das heißt, über die Geschäftsanteilsaktien, die Mitarbeiter da haben. Und in der gesamten Gewerkschaftsbewegung ist das nicht ganz einfach, wenn zum Beispiel in einem Unternehmen unterschiedliche Gewerkschaften verhandeln mit dem Arbeitgeber, dann kann der Arbeitgeber die auch gegeneinander ausspielen. Und dann ist mit Solidarität nicht mehr so viel am Hut. Also das ist ein kompliziertes Geflecht. Insgesamt haben Parteien die Aufgabe, dass sie eben die sehr unterschiedlichen Interessen der Menschen in der Gesellschaft bündeln sollen. Und zwar so, dass nachher auch eine vernünftige Politik rauskommen kann. Ob das nun über 6 kleinere Parteien passiert, die sich nachher in Koalitionen in der Regierung zusammenfinden, oder über 3 große, hängt von verschiedenen einzelnen Dingen ab und für beides und gegen beides spricht vieles. Also viele sind ja auch sehr dagegen, dass wir so viele kleine Parteien haben, weil sie sagen, wir können gar nicht mehr vorhersehen, wie die Politik aussieht. Die gibt lauter Modelle von Koalitionen, die dann passieren können und wir denken eigentlich, wir haben das gewählt, nachher kommt was ganz anderes raus. Aber das alles muss sich auch eine Gesellschaft klar machen. Also es hat keinen Sinn, jetzt auf die Politik zu schimpfen. Das sind Dinge, da kann man sich die Welt nicht aussuchen.
Wie können wir denn Parteien erneuern? Also wenn man sich anschaut, Durchschnittsalter der großen Parteien ist, glaube ich, bei 60. Linkspartei auch, FDP ein bisschen weiter drunter, Grüne ein bisschen noch mehr weiter drunter, aber man hat teilweise das Gefühl, mit dem, ja, mit der Demografie oder mit dem Älterwerden der Gesellschaft stirbt die Parteipolitik früher oder später aus.
Ja, also ich hatte neulich gerade eine ganz interessante Erfahrung, da habe ich in einer Versammlung Publikum gesprochen und sagte ein junger Mann zu mir, er wolle sich gerne engagieren, was ich ihm denn riete, ob er in eine Partei gehen soll oder eine NGO. Und da habe ich gesagt, NGO finde ich sehr gut. Machen Sie jedenfalls das, wozu Sie Lust haben, was Ihnen Spaß macht, das ist immer das Beste. Und bei einer NGO ist auch der Vorteil, da kann man auch mal wieder rausgehen. Wenn man in einer Partei war und dann wieder rausgeht, das hat schon mehr Konsequenzen. Und, aber wenn Sie umgekehrt in einer NGO arbeiten, dann werden Sie auch merken, wenn Sie längerfristig Politik machen wollen, brauchen Sie Parteien. Sie müssen in Parlamenten Entscheidungen für Gesetze oder sowas fällen und das können Sie nicht mit immer wechselnden Mehrheiten von NGOs. So, das war dann eine längere Veranstaltung noch. Am Ende bin ich rausgegangen und wir haben noch da so einen Stehempfang gehabt. Und dann kam der junge Mann auf mich zu und sagte, ich wollte Ihnen übrigens sagen, ich habe mich entschlossen, ich trete in eine Partei ein. Und ich denke, wir sollten durchaus propagieren, dass wer jetzt nicht in eine Partei will, durch irgendeine andere Initiative geht, weil jedenfalls die, die dann wirklich Freude am politischen Geschäft finden, auch eben merken, wir brauchen einer Demokratie über Bürgerinitiativen hinaus solche Parteien und gesetzgebende Versammlungen und längerfristige Lösungen. Und dann kann es einen neuen Überzeugungsschub bekommen. Es gibt dann noch so andere Vorschläge, also zum Beispiel die Wahllisten zu verändern. Das finde ich auch alles ganz überlegenswert. Wir haben sowas in den 70er Jahren viel diskutiert. Man muss sich nur darüber klar sein, das ist etwas, also Leute von oben nach unten setzen und so weiter, was auf der Liste, das setzt schon sehr viel Kenntnis und Engagement für die Demokratie voraus. Das ist nicht etwas, womit man die jetzt plötzlich politisieren kann. Und es setzt auch im Grunde schon vorher eine gute Organisation voraus, damit nicht jeder irgendwas macht und nachher gar nichts sich ändert, sondern dass man dann, sagen wir mal, vorher schon eine Koalition bildet und gezielt irgendeine Person vom Platz 23 auf den Platz 5 setzt oder so. Ne? Also oder dann eben mehr Volksabstimmungen und Volksbegehren. Ich bin durchaus für immer wieder Volksbegehren, weil das auch die öffentliche Diskussion anregt. Und wenn damit zum Beispiel verbunden ist, dass die gesetzgebenden Versammlungen, Bundestag oder Landtage, dass die sich damit befassen. Das heißt, wenn damit die Gesellschaft dem Parlament Themen setzen kann, zu denen sie was machen soll, finde ich das auf jeden Fall einen guten Schritt. Ob man sehr viele Volksabstimmungen hintereinander machen soll, das ist eine Frage der politischen Klugheit. Ich glaube, in der Schweiz hat man da auch nicht immer so gute Erfahrungen damit gemacht. Aber umgekehrt, hin und wieder ist das schon wichtig.
Warum gibt es so wenig? Also gut, in Berlin gibt es ab und zu was.
Volksbegehren?
Bundesebene, genau.
Naja, auch in Bayern gab es auch eine. Also ich glaube, die Zahl ist gar nicht so klein. Ich habe gerade neulich gehört, auch in Baden-Württemberg, wo das hochgegangen ist, ich weiß nicht, von 40 auf in ein paar Jahren auf 140. Also das gibt schon eine ganze Menge.
Okay. Es wird ja immer argumentiert, dass Volksbegehren ja eher schlecht wären, weil man sie medial sehr einfach beeinflussen kann. Glauben Sie das? Oder es heißt ja immer, wenn die Bild-Zeitung dann für eine Seite Stellung nimmt, dann ist sie damit durch.
Naja, diese ganze Frage, wie weit die Medien auf die politische Willensbildung Einfluss nehmen, ist sehr offen. Ich glaube, sehr viele empirische Untersuchungen haben gezeigt, dass das gar nicht so eindeutig ist. Also auch gerade die Bild-Zeitung wird von vielen Menschen gelesen, aber das klassische Argument dagegen heißt, die wollen eigentlich da nur den Sportteil lesen. Die Politik interessiert sich nicht. Und es gab Untersuchungen, jedenfalls vor einiger Zeit, die zeigten, dass die Mehrheit der Leser keineswegs mit der politischen Meinung der Bild-Zeitung übereinstimmt, sondern das ist so eine schöne gemachte Zeitung, gibt so schöne Frauenbilder da drin und sonst was alles. Also das finden sie dann besser. Überhaupt der Einfluss auf Medien, von Medien auf Computerspiele und so weiter auf Menschen, das ist eine sehr umstrittene Sache. Ich glaube, viel spricht für Forschungsergebnisse, die sagen, der Einfluss ist dann am größten, wenn Menschen sehr labil sind, die das sehen, Kinder oder Jugendliche, oder wenn sie keine Meinung haben. Aber da, wo aus eigener Aktivität man Anschauung von der Wirklichkeit hat und das alles hat, da gibt es eher nicht so viel Einfluss. Und ich denke, wenn man jetzt vermeiden will, dass da Einflüsse entstehen, die man nicht will, dann muss man eben umgekehrt so viel wie möglich junge Leute aktivieren oder überhaupt Leute aktivieren, sodass sie einen Geschmack daran finden, dass sie auch lernen, dass es kompliziert ist, Politik zu machen, dass sie andererseits aber auch vielleicht eine gewisse Professionalität ihrerseits entwickeln und dadurch eigentlich auch ein viel besseres Verständnis für das, was demokratische Politik macht.
Wäre eine Senkung des Wahlalters auf 16 eine Möglichkeit, jungen Menschen ein bisschen mehr?
Ich habe darüber nicht so unendlich viel nachgedacht. Wir haben es ja gesenkt von 21 auf 18, das war damals auch ein großer Diskussionspunkt. Heute findet das jeder normal. Es gibt auch Vorschläge, Kinderwahlrecht einzuführen und dabei also den Eltern, ich glaube bis zum 14. Lebensjahr, das Recht zu geben, für ihre Kinder zu wählen, weil damit Zukunftsgesichtspunkte stärker berücksichtigt wären in der Politik, das muss man mal sehen.
Ich wundere mich immer wieder, seitdem ich mich mit Politik beschäftige, ist das eine alte Forderung und es passiert überhaupt nichts. Also ich glaube, alle Jugendorganisationen fordern es von den Parteijugendorganisationen, aber es kommt gar nicht auf die Tagesordnung.
Ja, also vielleicht hat man doch den Eindruck, dass 16 ein bisschen sehr früh ist. Ne?
Aber man darf schon Bier kaufen.
Ja, in anderen Ländern nicht.
Wie kann man generell zivilgesellschaftliches Engagement stärken und fördern? Das ist ja auch immer eine spannendere Frage.
Indem man die Menschen dazu ermutigt, ihre eigenen Kompetenzen auszuleben und anzuwenden, indem man auch zeigt, wo sowas erfolgreich war. Ich glaube, immer eher durch positive Beispiele kommt man voran, als dadurch, dass man droht oder zeigt, was alles im Bach runtergeht. Und auch indem man hinweist eben darauf, dass es gut gehen kann und solche Beispiele der Öffentlichkeit positiv darstellt und sie unterstreicht und immer wieder auch Politik erklärt. Ich denke, das sind so die Wege, die man gehen müsste.
Haben Sie da mal so ein, zwei Beispiele für zivilgesellschaftliches Engagement?
Ich habe zum Beispiel vor ein paar Tagen eine türkische Gemeinde in Duisburg besucht. Die hat dort jahrelang in Teilhabe mit der Nachbarschaft Pläne verfolgt und hat auch verwirklicht, eine große Moschee zu bauen und auch ein Begegnungszentrum mit der Nachbarschaft. Weil die das so gut gemeinsam mit allen anderen gemacht haben, weil sie einen Beirat gebildet haben, in dem auch Juden und Christen sind und Atheisten, sind sie sehr gut integriert. Und sie arbeiten eng zusammen mit der jüdischen Gemeinde, die das auch bestätigt, die habe ich auch besucht. Und sie arbeiten auch mit einer christlichen, evangelischen Gemeinde zusammen. Und sie feiern sogar zusammen Gottesdienste. Und ich finde, das ist ein ganz vorzügliches Beispiel für eine Bürgerinitiative, die ich gerne öffentlich unterstützen möchte. Denn sie tun natürlich sehr viel für die Integration von Menschen. Und sie tun was auch dafür, dass bestimmte Dinge verdeutlicht werden, dass sie nicht gehen. Also zum Beispiel, wenn jemand das Ziel hat, mit aller Gewalt gegen andere vorzugehen, dann wird er nicht zurechtkommen. Andererseits, wenn jemand das Ziel hat, mit anderen sich zu verständigen, dann ist es eben eine Chance, wenn er sich sehr früh mit der Nachbarschaft in Verbindung setzt und auch entgegennimmt, wo Sorgen sind. Und zum Beispiel da war es so, dass in dieser muslimischen Gemeinde, die sich darauf geeinigt haben, dass es keine Muezzin-Gesänge gibt in der Umgebung, weil ihnen das zu fremd oder zu aufdringlich gewesen wäre. Das kann man ganz gut aushandeln.
Ja, ich glaube, das würde viele stören. Mich stören ja auch Kirchturmglocken, die hätte ich auch gerne ausgeschaltet, aber dafür gibt es keine Mehrheiten. Ich komme aus dem Technologiebereich und das Internet ist ja auch immer mehr Mittelpunkt politischer Debatten und Gesetze. Wenn man sich mit dem Internet beschäftigt und wie Politik da rangeht, hat man immer das Gefühl, gibt es ja nur grauenhafte Dinge. Also man hat eher das Gefühl, dass Politiker eine große Angst vor dem unbekannten Internet haben.
Ja, zum Teil ist das, glaube ich, eine Generationenfrage. Je älter wir sind, desto weniger haben wir uns damit beschäftigt, kennen wir uns aus. Dann sind Regelungen, die so hohe technologische Implikationen haben, natürlich auch nicht ganz leicht zu beurteilen. Also auch für Jüngere wahrscheinlich nicht so ohne weiteres. Und viele haben dann, die sich noch nicht so auskennen, haben das Gefühl, das ist so eine anonyme Sache, da haben wir nicht wirklich Menschen in Fleisch und Blut vor uns. Naja, da gibt es so alle möglichen, auch angstbesetzten Vorurteile, die man miteinander diskutiert. Ich selbst bin natürlich auch aus einer Generation, wo ich zwar das Internet benutzen kann und mit dem Computer ganz viel arbeite, aber bei weitem nicht so mich auskenne wie schon die nächstfolgende oder die Generation meiner Kinder. Und ich glaube aber, dass gerade wenn man mit den jüngeren Menschen ins Gespräch kommt, will man auch deren neuere Umgangsformen verstehen muss und auch bejahen muss und sich da reinfinden muss. Also ich habe das jedenfalls vor, falls ich in dieses Amt gewählt werde, was ich hoffe, dass ich doch auch irgendwie mit diesem Medium immer in einem Austausch mit den jungen Menschen bin.
Haben Sie da auch schon konkrete Vorstellungen, wie das funktionieren könnte?
Ich glaube, das Einfachste sind so Chats oder sowas, die man machen kann, aber es gibt auch Blogs, die man immer wieder einstellt und man kann dann auch auf Einwände oder Fragen wieder antworten. Also am ehesten ist ja wohl immer interessant, wenn es sich um eine interaktive Regelung handelt und nicht nur die Präsentation von irgendwelchen Meinungen und dann soll das Publikum eben fressen oder sterben. Also sozusagen friss oder stirben, das ist nicht die richtige Einstellung.
Da fährten Sie ja dann die weihnachtliche Fernsehansprache.
Ja, man kann ja vielleicht da das eine tun, das andere nicht lassen.
Ja, von mir aus gern. Mhm. Wenn man sich mit dem Internet beschäftigt und der ganzen Gesetzgebung, dann hat man... Oder viele jüngere Menschen kriegen das Gefühl oder eine Angst vor sowas wie einem Überwachungsstaat, weil wir keinerlei Anonymität, keinerlei Privatsphäre mehr haben, aber das Internet immer mehr unser sozialer Raum ist, wo wir mit anderen Menschen interagieren. Ja. Sehen Sie auch diese Gefahr?
Ja, ich kann nicht sagen, dass ich mir da wirklich eine abschließende Meinung gebildet habe. Es leuchtet sehr ein, dass... weil jedenfalls für Uneingeweihte vieles ganz unsichtbar ist, eine große Gefahr besteht, die Intimsphäre, die persönliche Sphäre zu verletzen. Man sah das ja nun auch in der letzten Zeit, was da alles möglich war, an Datenklau gleichsam, also auch oder an Datensammlungen in Unternehmen und so weiter, auch, dass es Unternehmen gibt, die ganz legal mit Daten Geschäfte machen, weil sie aus bestimmten verschiedenen Quellen, und das geht eben technisch ganz anders, als wenn man jetzt überall einzelne Zettel schreiben müsste, für einen ganzen Stadtbezirk, habe ich neulich gerade gesehen, erstens ermitteln können, wo leben da die Singles, was haben die für Kaufgewohnheiten und so weiter, dann kann man also sehr viele individuelle Daten geben. Das ist einem natürlich unheimlich, wenn man da so rumwandert. Und ein Teil davon oder vieles davon ist offenbar zumindest legal, sodass man da gar nicht mit dem Kadi vorgehen kann. Aber ich könnte mir schon vorstellen, weil das ja auch so diese Versuchung zum Kaufanregen und sowas sehr steigert, dass da auf längere Sicht noch mehr Sperren vorgebaut werden müssen. Das ist einfach andererseits etwas wirklich für Kenner und wirft übrigens auch wieder ein Licht auf die Schwierigkeit demokratischer Politik, denn man kann natürlich nicht erwarten, dass eine gesamte Fraktion einer Partei sich damit auskennt und wie dann auch in anderen Fällen, Wirtschaftspolitik oder internationale Politik oder Abrüstungspolitik oder Klimapolitik oder was auch immer, muss sich dann ein Teil der Fraktion darauf verlassen, dass der spezialisierte Teil das jeweils schon ganz richtig machen wird. Aber allzu viel einfach darauf verlassen ist auch nicht gut. Ich habe heute gerade mit einem sehr interessanten Bundestagsabgeordneten gesprochen, der sehr spezialisiert ist in Sachen Finanzmärkte. Und der sagt, er hat immer den Eindruck, die Bevölkerung ist durchaus interessiert, auch komplizierte Dinge zu erfahren und da auch sich anzustrengen und Zeit aufzubringen. Wer daran weniger interessiert, sind vielfach die Politikerkollegen und auch die Medien. Die haben schon wieder so schnell was anderes zu tun. Und das ist eine gewisse Gefahr und auch eine Diskrepanz. Darauf muss man achten. Also wenn Politiker den Eindruck haben, dass sie ihre Position eher in der Bevölkerung direkt unterbringen können, als zum Beispiel über die Medien, dann kann auch eine ganz neue Art der Kommunikation entstehen. Das finde ich ja im Prinzip sehr positiv. Wir müssen einfach immer nur sehen, dass die Dinge für einen nennenswerten Teil der politisch Verantwortlichen so transparent sind, dass sie auch wissen, was da geschieht, gegebenenfalls Alarm schlagen können oder so, damit es nicht allzu arg wird.
Ja, da haben wir aber auch die Situation, dass halt, Sie haben es ja auch schon angesprochen, viele Politiker, wenn es ums Internet geht, beschäftigen sich gar nicht damit, aber viele fordern immer Medienkompetenz und lebenslanges Lernen in allen möglichen Reden.
Macht sich ja auch gut. Ja, aber man muss es dann eben organisieren und diese Sache mit dem lebenslangen Lernen ist sicher richtig, dort wo in Unternehmen zum Beispiel plötzlich keine Arbeitsplätze da sind, dann hat das wahrscheinlich eine besondere Chance, weil die Leute dann eben zur Weiterbildung freigestellt sind und nicht akut einen anderen Beruf ausüben können. Aber da muss man einfach sehr genau schauen, wird dann nur was abgeschoben auf die Weiterbildung oder ist das wirklich so gedacht und muss eigentlich vorab organisieren auch, dass solche Weiterbildung wirklich gut stattfindet, sonst fällt sie hinten runter.
Sie haben eben schon angesprochen, Sie nutzen das Internet. Was bedeutet das Internet für Sie persönlich?
Also für mich persönlich ist es ehrlich gesagt vor allen Dingen ein großes Nachschlagewerk. Dort kann man natürlich auch so Reisesachen oder sowas vorbereiten über das Internet. Aber das sind so die wichtigsten Funktionen. Also ich mache jetzt nicht Freundinnen suchen oder sowas, dazu habe ich gar keine Zeit. Ich surfe da auch nicht so furchtbar lange rum.
Und was glauben Sie, könnte das Internet für die Demokratie bringen?
Naja, vor allen Dingen Kontrolle. Also denn wir haben ja in einer international gewordenen Politik, wo es nicht mehr über nationalstaatliche Demokratien geht in erster Linie, haben wir einen großen Bedarf, Kontrolle zu organisieren. Und nicht nur der Politik, sondern auch des Privatsektors und gegebenenfalls auch von NGOs, die sich nicht gut benehmen. Man ist ja nicht deswegen schon ein guter Mensch, weil man Mitglied einer NGO ist, also einer Nichtregierungsorganisation. Und Transparenz schaffen durchs Internet, Argumente sammeln, Gegenöffentlichkeiten sammeln, sodass Monopolsituationen im traditionellen Medienmarkt durchbrochen werden. Das ist eine ausgesprochen wichtige Aufgabe. Natürlich gibt es auch all die unangenehmen, pornografischen und sonstigen Sachen. Da muss man mal schauen, wie weit. Da gibt es ja gerade auch wieder was auf einem Gesetzgebungsweg, wie man da so verfahren kann, dass es nicht gegen Rechtsverordnung verstößt, dass es wirksam ist zugleich, wie weit man da Servern Verantwortung geben kann oder so weiter. Aber ich denke, das Wichtigste ist, weil wir in Zukunft in einer ökonomisch globalisierten Welt, die wir doch politisch gestalten wollen weiter und möglichst gemeinsam gestalten wollen, weil wir da auf internationale Koordination angewiesen sind und es kein internationales Gewaltmonopol gibt, müssen wir Sanktionsmöglichkeiten finden, die das dann auch, die also uns solche Kontrolle ermöglichen. Ich habe gerade heute gelesen, es hat ein interessantes Urteil des Bundesgerichtshofs gegeben, das wahrscheinlich jetzt gar nicht zunächst mal viel diskutiert wird, weil es so technisch wirkt, dass nämlich die Unternehmen ihre Corporate Governance Versprechen, die sie mal geleistet haben, freiwillig, dann auch einhalten müssen, es sei denn, sie würden sagen, wir haben das mal gesprochen, aber jetzt machen wir das nicht mehr, zum Beispiel bestimmte Regelungen, dass Vorstände nicht einfach sofort einen Aufsichtsrat dürfen und sowas. Das hat der Leo Kirch gerade durchgeboxt. Das ist hochspannend, denn in diesen internationalen politischen Gestaltungen muss eben auch der Privatsektor mitmachen und er kann es machen durch Selbstverpflichtungen, bestimmte Dinge zu tun, einzuhalten, keine toxischen Düngemittel zu verwenden und sonst was alles. Aber jetzt ist die Gefahr, sagt er das nur oder macht er das dann auch? Und wenn so ein Bundesgerichtshofsurteil sagt, er muss es machen und wenn er es nicht macht, sind auch Vorstandsentlastungen nicht mehr gültig, dann ist es natürlich wiederum für eine NGO interessant, das im Internet genau zu verfolgen, was sagt er denn? Da ist eine Kontrollmöglichkeit, die ein einzelnes Parlament oder so überhaupt gar nicht mehr hätte. Ja? Und insofern, da ich immer derjenige bin, der Gefahren sehen will, aber die Chancen mindestens auch sehen will und die dann ausnutzen will, suche ich mir dann auch immer gerade solche Neuigkeiten aus den Zeitungen, die mir da weiterhelfen in meiner Philosophie.
Ja, also Sie haben so zuerst Kontrolle angesprochen und ich dachte, okay, es gibt ja auch viele, die sehen Kontrolle eher als was Schlechtes, aber nicht im Sinne von Transparenz und wir kontrollieren unsere demokratischen Institutionen, sondern dass das Internet Gefahr läuft, zu sehr kontrolliert zu werden, einerseits von...
Im persönlichen Bereich.
Ja, einerseits von Staatsorganen,
ja,
die halt immer mehr Kontrolle ausüben, dass Meinungsfreiheit unterdrückt wird, andererseits Unternehmen.
Ja, natürlich. Also wir sehen das ja auch, Lidl oder die Skandale, die wir in der letzten Zeit hatten, Bundesbahn. Ich habe gerade gelesen, Lidl hatte vor einiger Zeit schon einen Datenschützer eingestellt, der hat aber offenbar dies bisher auch noch nicht verhindert gehabt. Einerseits ist es wichtig, dass man ein Set von technischen Regelungen, institutionellen, gesetzlichen Regelungen, aber dann eben auch Einstellungen von Menschen und Handlungsweisen zusammenbringt, um solche Missstände zu vermeiden. Also wenn das jetzt rausgekommen ist, und es ist rausgekommen, dann hat erstmal Lidl eine große Einbuße und es häuft sich ja im Moment. Mit anderen Worten, die Gefahr ist sehr groß, dass da alles Mögliche auch zu Geschäftszwecken oder um die Arbeitnehmer zu disziplinieren, zu erschrecken oder sonst was alles geschieht. Und die Hoffnung, dass da irgendwie einfach einmal irgendeine Lösung gefunden wird, ist, glaube ich, völlig irrig. Wir werden immer wieder wird sich was Neues auftun, immer neue Möglichkeiten werden getan, die kann man dann wieder unterminieren oder nicht. Also ich glaube, Menschen sind da sehr erfinderisch.
Okay, eine Frage, die mir gestellt wurde, ich habe vorher nachgefragt, meine Leser, was interessiert euch von Gesine Spahn zu hören? Gibt es einen Unterschied zwischen Männer- und Frauenpolitik? Da habe ich mir natürlich auch gefragt, ist jetzt die Frage, machen Frauen anders Politik oder ist es jetzt so Frauenförderung und Männerförderung? Ich nehme die erste Variante. Machen Frauen anders Politik als Männer?
Als meine Mutter nach dem Zweiten Weltkrieg immerfort aus den tiefen Erfahrungen des Krieges Frauen- und Friedensparteien gründen wollte, war ihre Prämisse, Frauen sind friedlicher, sind nicht so für Waffenstarren und deswegen müssen Frauenparteien mehr die Politik bestimmen. Als kleines Kind war ich dann skeptisch und es gibt auch Gründe, skeptisch zu sein. Aber ich glaube, es gibt inzwischen, und ich weiß auch, es gibt inzwischen auch inzwischen sehr seriöse Untersuchungen, die etwa über weibliche Führungsstile berichten. Und da ist es ziemlich deutlich, dass Führung als Unternehmen, das ist ja auch ein Stück Politik, ne, im Unternehmen, dass Frauen sehr viel mehr auf Konsens aus sind, sehr viel mehr auf Beziehungswesen, sehr viel mehr auf Sachorientierung, sehr viel weniger darauf aus sind, den Gegner auszuschalten, unbedingt der Platzhirsch zu sein und so weiter. Und auch jetzt bei dieser Finanzkrise hat sich gezeigt, dass Frauen sehr viel vorsichtiger gehandelt haben und in der Regel ihre Schäfchen besser ins Trockene gebracht haben. Und dann gibt es zum Beispiel seit Jahren schon im Entwicklungsdienst Kreditbanken, Kreditinstitute, die nur für Frauen arbeiten, weil die das verantwortlicher handhaben als Männer, die dann in manchen Erdteilen eher ins Café gehen. Also da gibt es schon unterschiedliche Sozialisationen von Frauen, nicht weil sie jetzt moralisch die besseren Menschen sind, sondern weil sie in vielen kulturellen Kontexten bestimmte Verantwortlichkeiten immer tragen. Verantwortung bedeutet, ich muss sorgen für andere. Ich kann nicht einfach Teiter geben. Ich kann nicht einfach meinen persönlichen Vorlieben jetzt folgen. Und ich denke, dass diese Sozialisationsunterschiede sich schon ausprägen. Auf der anderen Seite ist das nicht biologisch bedingt, sondern in dem Maße, wie Männer das dann auch machen, Aktivitäten, die die Frauen machen, sehr stark auch gerade in der Familienarbeit, wie sie sich mit Kindern befassen, wie sie merken, dass da man kleine Menschen nicht einfach zwingen kann, wird sich da auch, denke ich, eine gegenseitige Ergänzung von unterschiedlichen Fähigkeiten ergeben oder sogar auch eine Übernahme. Also ich merke auch schon eine Reihe von jungen Männern, neulich war ich in Hamburg und hatte am Sonntagnachmittag bei herrlichem Wetter ein bisschen Zeit spazieren zu gehen. Da habe ich so viele junge Väter mit Kinderwagen gesehen und Kindern, Kleinkindern spielen. Das wäre vor 30 Jahren nicht das Übliche gewesen. Also da ändert sich auch viel.
Und wie ist das so als Frau, wenn man in so einer herausragenden politischen Stellung ist. Ich habe immer das Gefühl, man wird auf das Äußere reduziert. Man muss sich immer über die Haare, also man muss sich immer verteidigen, welche Frisur man hat, welche Kleidung man trägt. Und bei Männern spielt das gar keine Rolle.
Naja, Gerhard Schröder ist auch wegen seiner Haare ziemlich verfolgt worden, okay, ob sie gefärbt waren oder nicht. Und man muss sich den Schuh ja nicht immer anziehen. Ist es wohl sicher so, dass Frauen auf ihr Äußeres hin mehr geprüft werden und dass Schönheit oder irgend sowas, gute Kleidung oder Frisur da eine größere Rolle spielt? Ich denke, das wird auch irgendwann mal nachlassen und man wird merken, dass man einen Blick bekommt bei Männern und Frauen dafür, ob ein Gesicht aussagekräftig ist, ob da die Persönlichkeit sich ausdrückt. Und das ist ja auch ganz legitim, aber das muss dann nicht genderspezifisch sein.
Okay. Und so als letzte Frage, oder es ist eher keine Frage, sondern meinen Podcast hören vor allen Dingen jüngere Menschen, die sich mit dem Internet beschäftigen, die so vielleicht auch ein bisschen frustriert sind vom Angebot, was die Politik und die Demokratie ihnen für Lösungsvorschläge und so weiter bereithält. Wollen Sie noch mal so ein kleines Plädoyer für demokratische Partizipation abgeben und ja, erklären, wie man sich demokratisch einsetzen kann?
Also ich denke, wenn man so im Alltag vor sich hin lebt, merkt man gar nicht, welche Chance in der Demokratie steht. Wenn man in einer Diktatur mal gelebt hat, weiß man das. Oder selbst wenn man in der Demokratie in diktatorischen wirtschaftlichen Verhältnissen lebt, merkt man das. Und ich glaube, dass Menschen sich wohler fühlen, wenn sie ihr Leben selbst bestimmen können. Allerdings geht das auch nur, wenn sie auch Verantwortung übernehmen. Wenn sie das gelernt haben, finden sie das auch nicht automatisch ganz schlecht. Und Demokratie ist nun mal diese Möglichkeit. Und Verantwortung übernehmen kann man in der Schule, kann man im Stadtteil, kann man im Kindergarten, kann man am Arbeitsplatz, kann man in der Berufsvereinigung, kann man an vielen Stellen. Ich glaube, dass es übrigens auch interessanter ist, wenn man nicht nur für sich lebt und nicht nur für den Konsum, sondern wenn man sich auch für andere einsetzt und auch mit anderen dann zusammenkommt, gemeinsame Interessen entwickelt, Projekte fertigstellt, ist man ja auch stolz drüber. Darauf. Also ich möchte an alle appellieren, das zu tun und möchte sie auch gerne ermutigen. Mein eigenes Leben war immer voller Engagement und ich bin eigentlich sehr dankbar, dass ich das so ausüben konnte.
Okay, dann vielen Dank für das Interview und ich wünsche Ihnen viel Erfolg.
Gerne und ich wünsche Ihnen auch viel Erfolg bei Ihrer Arbeit.
Danke.